Herr Müller, was ist das Ziel des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP?
Bei dem transatlantischen Freihandelsabkommen geht es darum, einen gemeinsamen Markt zu schaffen von Europa und den USA. Mit dann der Hoffnung, wenn Produkte einheitlich hergestellt werden können, dass das dann auch günstiger wird, sodass dann auch Verbraucherinnen und Verbraucher davon profitieren würden. Das Problem ist nur, bisher sind so viele Fehler gemacht worden, dass es da rein kaum noch ein Vertrauen gibt. Im Kern geht es darum, dass wenn Sie etwas in Europa herstellen oder anbieten, Sie dieses Produkt, diese Dienstleistung dann genauso auch in den USA verkaufen dürfen und umgekehrt. Und das bricht sich jetzt daran, dass es einfach in beiden Kontinenten sehr unterschiedliche Kulturen gibt. Und die Gefahr droht, wenn Sie das jetzt einfach gegenseitig anerkennen, ohne jede weitere Prüfung, dass Sie dann das Schlechte beider Welten miteinander vermischen.
Wie ist TTIP aus Sicht des Verbraucherschutzes zu bewerten?
Grundsätzlich kann Freihandel, wenn er richtig gestaltet ist, für Verbraucher ein Vorteil sein. Aber wir erleben, dass erstens bei der Frage der Transparenz es bisher nicht gut läuft, dass zweitens bei der Frage der unterschiedlichen Kulturen des Vorsorge- und Nachsorgeprinzips wir in Gefahr laufen, dass Fehler gemacht werden. Wir haben den Vorschlag einer Sondergerichtsbarkeit für ausländische Unternehmen auf dem Tisch liegen, die in zwei entwickelten Rechtsstaaten eigentlich nicht zu suchen haben. Und wir haben auch das Problem, dass natürlich mit der Frage, dass zukünftig eine Zusammenarbeit so gestaltet werden sollte, dass jeder neue Vorstoß, jeder mögliche Fortschritt im Verbraucherschutz erstmal abgeprüft wird, ob er dem Freihandel schadet, dass das natürlich auch eine Entwicklung wäre, die mit Demokratie eigentlich nicht mehr verträgbar wäre.
Wo liegen für Sie die kritischsten Punkte in Bezug auf TTIP?
Die kritischsten Punkte liegen darin, dass Sie in den USA ein anderes System haben. Das ist nicht per se schlechter, es ist anders. Es funktioniert so, dass Sie was produzieren und herstellen dürfen und wenn es schief geht, werden Sie verklagt. Sehr drakonisch teilweise. Wenn das jetzt in Europa verkauft werden dürfte, ohne dass es hier zum Beispiel diese Klageinstrumente gäbe, ohne dass es eine weitere Kennzeichnung gäbe, dann kann natürlich das Verbraucherschutz, das Umweltschutzniveau in Europa langsam ausgehöhlt werden und das ist etwas, was wir nicht wollen.
Welche Auswirkungen hätte der geplante Investitionsschutz?
Sogenannte Investitionsschutzabkommen sind nicht neu, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Sie sind aber in der Vergangenheit wesentlich seltener gebraucht und vielleicht auch missbraucht worden als heute. Und wir kennen eine Reihe von Fällen, wo Unternehmen anfangen, gegen Staaten zu klagen, vor diesen nicht nachvollziehbaren, nicht transparenten Sondergerichtsbarkeiten, wo sie versuchen, dann zu Lasten von Steuerzahlern Entschädigungsforderungen durchzusetzen, weil zum Beispiel eine neue Umweltregulierung oder ein neuer Verbraucherschutzstandard beschlossen wurde. Und das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass erstens hier Steuergelder falsch verwendet werden und zweitens sich womöglich dann Regierungen, Parlamente gar nicht mehr trauen, neue Verbraucherschutzstandards zu beschließen, weil sie Angst davor haben, von ausländischen Unternehmen verklagt zu werden.
Welche Herausforderungen gibt es im Lebensmittelbereich?
Im Bereich Lebensmittel und Agrarprodukte ist die unterschiedliche Vorsorge- und Nachsorgekultur am offensichtlichsten, weil sie in den USA relativ frei Dinge produzieren können und nachher müssen sie sauber machen. Darum hat das Chlorhühnchen die Berühmtheit erlangt. Jetzt gibt es das Angebot, das Chlorhühnchen im Vertrag auszuschließen und dann wäre ja alles gut. So leicht ist es aber nicht, weil es natürlich noch viel mehr Produkte gibt. Das heißt, im Bereich der Agrarproduktion ist die Errungenschaft in Europa mit dem Vorsorgeprinzip wirklich vom Stall bis zum Teller Standards einzuhalten, eins, das wir nicht verzichten wollen.
Wie sieht es bei den Finanzmarktregeln aus? Welche Herausforderungen gibt es dort?
Im Bereich der Finanzmarktregulierung gäbe es gute Gründe, es komplett auszuklammern, weil im Rahmen der Finanzmarktkrise tatsächlich ja bestimmte Dinge erreicht wurden, die noch alle sehr fragil sind. Die Finanzmarktregulierung ist jetzt erst wenige Jahre alt und die jetzt wieder komplett zur Disposition zu stellen, da hätten wir Fragezeichen dran, zumal der ein oder andere Standard in den USA durchaus besser ist. Bestimmte Produkte dürfen in den USA an Endverbraucher gar nicht verkauft werden, was in Europa gang und gäbe ist.
Wie ist TTIP in Bezug auf den Datenschutz zu beurteilen?
Zum Thema Datenschutz wissen wir bisher, dass es in den Verhandlungen gar nicht auftauchen soll. Sehr wohl soll aber der Transport von Daten geregelt werden. Und das vom Datenschutz zu trennen, ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Und darum sehen wir auch hier ein Problem, weil eigentlich beide Seiten des Atlantiks, weder Europa mit der Datenschutzgrundverordnung noch die Amerikaner mit ihren Schutzgesetzen wirklich fertig sind. Und bevor diese beiden Grundlagen nicht geschaffen sind, sollte man das nicht miteinander harmonisieren.
Herr Müller, TTIP sorgt in der Öffentlichkeit durchaus auch für Verunsicherung. Müsste die Öffentlichkeit mehr in den Verhandlungsprozess eingebunden werden?
So wie in den letzten Monaten das Freihandelsabkommen organisiert wurde, hat das sicherlich zu einem erheblichen Misstrauen kräftig beigetragen. Also dass nach wie vor das Verhandlungsmandat zwar im Internet zu finden ist, aber nicht offiziell publiziert wurde, ist kein Vertrauensbeweis. Und darum wäre es ein Schritt, jetzt, wenn es um konkrete Texte geht, ähnlich wie wir das beim Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag oder im Europäischen Parlament kennen, eine faire, offene, konkrete Beteiligung zu ermöglichen. Natürlich kann man Verhandlungen nicht nur auf dem offenen Marktplatz austragen, das wäre naiv, aber wir kennen aus demokratischen Partizipationsprozessen die Möglichkeit, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft mit einzubinden, sodass das nicht hinter verschlossenen Türen geschieht. Das ist überfällig.